Ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist schlecht, 10 ist super. Wie gut kannst du planken? Also wie lange hältst du aus?
Nicht so lang, wie ich gern würde.
Es ist eine bescheidene Antwort.
Danke.
Laut einer gängigen Theorie spricht das dafür, dass du wahrscheinlich fitter bist, als du denkst.
Ja, I wish.
Naja, es könnte eben auch sein, dass an der Theorie gar nicht so viel dran ist. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Fun Facts auf den Punkt.
Ich bin Jan Bungertz.
Und ich bin Aglaya Dane. Wir sind aus dem Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und haben vier interessante Themen mitgebracht. Zuerst gucken wir mal auf Selbsteinschätzung. Es gibt da die gängige Annahme, wer besonders selbstsicher auftritt, hat eigentlich besonders wenig drauf.
Ja, also große Klappe, nichts dahinter.
Ja, oder wissenschaftlich ausgedrückt, der Dunning-Kruger-Effekt.
Benannt nach zwei US-Psychologen.
Genau, die haben 1999 Ergebnisse von Versuchen veröffentlicht. Teilnehmende mussten Multiple-Choice-Tests machen und ihre Leistung selbst einschätzen. Und die Forschenden kamen damals zu dem Schluss, die Inkompetenten überschätzen sich besonders stark.
Jetzt gibt's aber Zweifel, ob das alles so stimmt.
Ja, zwei britische Forscher haben sich die Daten nochmal genauer angeguckt und sie sagen, die Studie enthält falsche Annahmen darüber, wie akkurat Multiple-Choice-Tests Kompetenz wirklich abbilden können.
Man kann ja in so einem Test auch mal schlecht abschneiden, weil einem die Fragen einfach nicht liegen.
Genau, wenn es einen Ausreißer gibt, also besonders schlechte oder besonders gute Ergebnisse, liegt das den Forschenden oft eben auch an Pech oder eben Glück. Das sagt gar nicht unbedingt was über die Kompetenzen aus. Und die Forschenden sagen, das haben Dunning und Kruger in ihrer Analyse nicht berücksichtigt. Und deshalb gehen die Ergebnisse wohl größtenteils auf statistische Fehler zurück.
Und das heißt, große Klappe heißt nicht unbedingt, dass nichts dahinter ist.
Ja, eher das Gegenteil ist der Fall, sagen die Forscher. Diejenigen, die sich überschätzen, sind laut ihrer Neuberechnung der Daten eher die Kompetenten.
Dann gucken wir auf die Hitze. Die macht ja gerade wieder vielen zu schaffen, besonders in den Städten. Denn die haben gegenüber eher ländlichen Gegenden vor allem nachts einen Nachteil. Sie brauchen länger, um wieder etwas abzukühlen.
Der Deutsche Wetterdienst DWD hat das vor ein paar Wochen unter anderem in München gemessen und im Umland. Tagsüber war es in der Stadt nur knapp 1 Grad heißer als im Umland. Nachts aber, da gab es einen Unterschied von mehr als 8 Grad. Und die Unistadt Freiburg hatte bis Ende Juni sogar 13 Tropennächte hintereinander gemessen. Da ging es also fast 2 Wochen lang nicht unter die 20 Grad.
Das liegt laut DWD daran, dass unsere Städte eben großenteils aus Beton, Asphalt und Stein gebaut sind und das auch noch in 3 Dimensionen. Häuser und Straßen speichern tagsüber die Energie der Sonnenstrahlen, klar, als Wärme, und nachts geben sie diese Wärme weiter an die Luft ab, weshalb es langsamer abkühlt als im Umland, wo es mehr Grün gibt.
Dass der Unterschied zum Land tagsüber nicht so groß ist, das hat damit zu tun, dass sich die Luft stärker durchmischt, auch in den Städten. Tagsüber gibt es auch tendenziell mehr Wind als nachts. Und deswegen sollten Städteplaner auch darauf achten, dass der Luftaustausch möglich bleibt.
Wenn Forschende in der Erde graben und buddeln auf der Suche nach Überresten, zum Beispiel von Urzeittieren, dann halten sie meistens Ausschau nach Knochen.
Ja, Knochen verfallen nicht so schnell wie anderes Gewebe. Und deshalb kann man zum Beispiel Skelette von Dinos entdecken.
Ein internationales Forschungsteam hat in China jetzt aber ein Skelett gefunden plus Organe. Das ist was Besonderes. Es handelt sich um das Fossil eines Archosauriers, ein Urzeitreptil, das vor knapp 250 Millionen Jahren in den Ozeanen gelebt hat.
Und weil Magen, Leber und Darm ungewöhnlich gut erhalten sind, können Forschende daraus neue Erkenntnisse ziehen über die Ernährung von diesem Tier und die Verdauung.
Das Team hat im Magen Fischschuppen gefunden, was beweist, dass sich der Saurier, Austronaga minuta wird er genannt, dass er sich von Fischen ernährt hat.
Und bemerkenswert ist, dass er nur eine Magenkammer hatte, während seine Nachfahren, das sind heute Krokodile und Vögel, die haben einen zweigeteilten Magen. Doppelmagen haben sich bei dieser Reptiliengruppe also wohl erst später in der Evolution entwickelt.
Eine weitere Erkenntnis: insgesamt war das Reptil, das ursprünglich ein Landtier war, schon ziemlich gut an das Leben im Ozean angepasst. Es hatte kurze Hinterbeine und Vorderflossen und war damit vermutlich ein ganz guter Schwimmer.
Zum Schluss geht's noch um eine schöne eiskalte Cola. Fakten oder wenigstens die Geschichte darum. Die geht bisher so, dass ein Apotheker aus den USA das Getränk erfunden hat vor ziemlich genau 140 Jahren.
Damals muss Cola noch ziemlich anders geschmeckt haben, hatte anfangs noch Wein als Basis, aber dann wurde Alkohol in den USA zeitweise verboten und der Apotheker aus Atlanta kam auf eine Mischung aus Wasser, Zuckersirup und noch ein paar anderen Zutaten.
Jetzt gibt es aber Hinweise, dass es ein Cola-artiges Getränk schon einige Jahre früher gab, und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts in Florenz in Italien. Im Archiv einer Klosterapotheke hat ein Mönch ein auffälliges Rezept gefunden.
Das Getränk aus der Toskana hieß stärkendes Weinelixier und wurde, ziemlich genau wie die erste US-Cola, auf Alkoholbasis und mit Coca-Blättern und Cola-Nüssen hergestellt.
Der Mönch sagt, Unterlagen aus dem Kloster deuten darauf hin, dass die Cola in der Apotheke eines der meistverkauften Produkte war. Kein Wunder, sie sollte gegen körperliche und geistige Erschöpfung helfen, bei Kopfschmerzen und bei vielen anderen Problemen.
Okay, wow, jetzt will ich auch eine.
Ja, ich glaube, die Kantine hat noch auf.
Gut, dann sind wir mal raus. Den nächsten Wissenspodcast gibt's morgen. Wir sagen tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova.